Guten Abend allerseits, schön, dass ihr gekommen seid. Wir freuen uns, dass wir diese Tage mit euch verbringen dürfen. Und ja, schön auch Gottes Wort vor uns zu haben und so ein sensibles Thema, Schuld und Vergebung. Schuld. Es ist ein Thema, das wir gerne von uns stoßen. Niemand hat Schuld. Niemand will schuldig sein. Schuld haben immer die anderen. Schuld haben immer die anderen. Und wir finden immer einen Weg, damit wir die Schuld irgendwie auf andere abwälzen oder eben mindestens von uns stoßen können, Schuld. Wann hast du das letzte Mal Schuld bekannt? Ganz deutlich, ich habe mich in dieser Hinsicht verschuldet. Ich habe Schuld auf mich geladen. Und ich muss jetzt einen Ausweg suchen. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Das machen wir leider sehr selten. Sehr selten. Und weil wir das selten machen, ich sage das einfach so generell, ich hoffe, dass es unter euch viele Ausnahmen gibt und viele Männer und Frauen, ich habe die Männer jetzt zuerst genannt, die das auch, sagen wir mal, dann und wann praktizieren, ja, Schuld zugeben. Sagen, ja, das war jetzt wirklich nicht gut, das war daneben, das war über die Linie, das war Schuld und jetzt müssen wir einen Ausweg finden. Und der Ausweg ist ja im Titel schon genannt worden, es ist Vergebung. Aber es gibt keine Vergebung, wenn nicht zuerst die Frage der Schuld angesprochen wird. Und deswegen sollte man, bevor man über Vergebung spricht, einmal sich Gedanken machen, was ist eigentlich Schuld? Nun, das Wort Schuld ist ein Wort, das doch in unserem Rechtsstaat ein eindeutig definierter Begriff ist. Es ist zwar so Land auf, Land ab, nicht mehr so gängig, dass man über Schuld spricht, denn niemand ist ja schuldig. Wir sind ja alles unbescholtene, reine Bürger, die alles immer richtig gemacht haben und Schuld haben eben immer die anderen. Und das deutet doch darauf hin, dass wir mit dieser Frage, nämlich mit der Schuldfrage, doch ein Problem haben. Deswegen wollen wir versuchen, das zu definieren, was ist eigentlich Schuld. Ich habe ein paar Dinge hier aufgeschrieben und möchte euch diese Dinge mitteilen. Schuld ist eine nicht entsprochene Verpflichtung. Eine nicht entsprochene Verpflichtung. Ich habe mich zu etwas verpflichtet und bin dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Das ist Schuld. Das ist nicht einfach. Naja, so geschehen und irgendwie zwei, drei Dinge, warum es so sein musste und so. Nein, es ist Schuld. Einer Verbindlichkeit nicht nachkommen. Ich habe mich zu etwas verpflichtet und das hat mich der Sache dann auch verbindlich gemacht und bin ihm nicht nachgekommen. Ein nicht gehaltenes Versprechen. Ein nicht gehaltenes Versprechen erzeugt Schuld. Es ist ein begangenes Unrecht. Es ist ein sittliches Versagen. Es ist eine strafbare Verfehlung. Es ist die Verletzung wohlverstandener Interessen anderer Menschen. Schuld bedeutet im moralischen Sinn auch ein Verstoß gegen das eigene Gewissen. Denn wir alle haben in uns drin, tief in uns drin, ein Maßstab, nämlich eben das Gewissen, das uns doch manchmal anklagt. Und immer dann, wenn dieses Gewissen sich bemerkbar macht, ist wahrscheinlich Schuld in unserem Leben vorhanden. Und dieser Schuld sollten wir uns einmal stellen. Und zwar als reife Männer und Frauen. Nicht wie Kinder, die Schuld ständig abschieben, totschweigen, die mit Schuld nicht verantwortungsvoll umgehen, sondern wir sollten es einfach einmal sagen, wir sind doch schuldige Menschen. Wir haben Schuld auf uns geladen. Wisst ihr, nach dem Krieg war das ganz deutlich, das war so eine klare Sache. Wenn man das Evangelium verkündigte, hier in Augsburg oder sonst irgendwo, unmittelbar nach dem Krieg, da war die Sache ganz eindeutig. Wir sind schuldig, da ist so viel Unrecht geschehen, dass die Leute schon wussten, was Schuld war. Und an dem ganzen Elend des Krieges haben sich alle schuldig gefühlt, auch wenn sie nicht direkt mit den Gräueltaten zu tun hatten. Aber heute, da war kein Krieg. Wir sind doch anständige Menschen. Wir haben nicht irgendwie große Schuld auf uns geladen. Vielleicht hat niemand unter euch je eine Bank ausgeraubt oder einen Terrorakt verübt oder sowas gemacht. Und deswegen haben wir vielleicht schon in der heutigen Zeit die Tendenz, unsere Schuld zu minimisieren, zu verkleinern, zu verniedlichen. Das ist doch nichts. Das, was ich gemacht habe, das ist nichts. Das gehört irgendwie so zum alltäglichen Leben. Und das machen doch alle und irgendwie. Und wir haben die Tendenz, uns immer irgendwie herauszureden und uns der Sache nicht zu stellen. Und das sollten wir heute Abend tun. Wir sollten unserer Schuld einmal ganz brutal ins Gesicht schauen. Und wir sollten unserer Schuld sagen, du bist ein Teil von meinem Leben. Das ist die Realität, denn ich habe, wenn auch vielleicht nicht in derselben Intensität und Größe und Auswirkungen wie in den Extremfällen, das geschieht aber trotzdem. Auch ich habe Schuld auf mich geladen in meinem Leben. Ich habe Verpflichtungen nicht eingehalten, Verbindlichkeiten nicht eingehalten, Versprechen nicht eingehalten und auch ich habe die Linie übertreten, dann und wann, ganz eindeutig. Schuld ist immer eine Verantwortlichkeit, es bringt Konsequenzen mit sich. Jedes Mal, wenn wir schuldig werden, dann laden wir in unseren Rucksack, den wir im Rücken tragen, das ist der unsichtbare Rucksack unserer Seele, da laden wir jedes Mal einen Stein rein. Und jedes Mal, wenn Schuld geschieht in unserem Leben, dann wird der Rucksack schwerer und die Last wird größer. Und viele Menschen schlussendlich, wenn sie leiden, psychisch, nicht immer natürlich, es gibt ganz verschiedene Gründe, aber es sind doch auch oft einfach Gewissensnöte, die uns zu schaffen machen. Schuld ist das Übertreten einer Linie. Nur wer setzt die Linie? Wer gibt die Norm? Schuld ist, wenn jemand einen Verstoß gegen eine durch sittliche, ethisch, moralische oder gesetzliche Wertvorstellung gesetzte Norm überschreitet und verantwortlich wird. In einem Rechtsstaat ist das ganz deutlich definiert, wann Schuld geschieht. Da ist eine Linie, da ist eine Norm, das sind Gesetze. Und wenn du das Gesetz übertretest, dann bist du schuldig. Und wenn man dich erwischt oder mich erwischt, dann ist die Schuld ganz offenbar. Mir ist das neulich geschehen mit meinem Auto. Da war ich ein bisschen zu schnell unterwegs. Naja, fahren alle zu schnell, gell? Kann man immer minimisieren und man kann sich herausreden. Dann war das eine Unterführung und dann bin ich da runtergefahren und als ich drunten war, habe ich dann die Polizisten gesehen, die da oben mit ihrer Laserkanone auf mich gezielt haben und dann gleich rausgewunken haben. Und gesagt, oh Mann, jetzt kommst du dran. Das war Schuld. Es war ganz eindeutig, da war eine Linie, so und so viel, 50 Kilometer und da waren schon ein paar mehr drauf. Und dann hat der Polizist meine Dokumente kontrolliert und hat mich gefragt, Sie wissen wohl doch, warum wir Sie angehalten haben. Ja, kann es mir vorstellen. Da war ich zu schnell unterwegs, genau. Und dann hat er mir sein Lasergerät hingehalten und mir gezeigt, wie viele es waren. Ich habe dann ganz kurz so eine Zahl gesehen, die kann man nicht minimisieren. Zahlen kann man nicht minimisieren, Zahlen sind Zahlen, das sind Fakten. Und da stand schon einiges mehr drauf als 50, ich nenne jetzt die Zahlen nicht, da würde ich mich wahrscheinlich schämen. Aber in diesem Moment, wie er mir das zeigte, ist dieses Lasergerät dann defekt gegangen, hat abgestellt. Und der Polizist hat gesagt, das war dann doch mal eine glückliche Angelegenheit für sie. Er konnte mir nämlich keine Buße machen, weil das Gerät genau in diesem Moment den Geist aufgegeben hat und nicht mehr funktionieren wollte. Das war dann wohl eher Gnade, ja? Das Thema der Gnade. Aber bei Gott ist es so, dass wenn wir schuldig werden, dass sein Messgerät nie kaputt geht und dass seine Linie, die er gezogen hat, das ist seine Norm, das ist sein Gesetz, die kann man nicht verschieben. Und wenn wir einmal vor Gott erscheinen werden, dann wird es, so sagt die Bibel, ein Gericht geben. Und die Menschen, wir werden gerichtet werden nach unseren Werken. Und es werden die Werke gerichtet und beurteilt werden anhand der Linie, die Gott gezogen hat. Und dort können wir uns nicht rausreden. Weil was machen wir hier? Hier verstellen wir einfach die Linie. Wir versetzen die Linie. Die Linie, die darf nicht so weit. 50, das ist doch viel zu langsam. Da kann man doch schneller fahren. Und dann fahren wir einfach 70, weil wir denken, das sei so halt machbar und eigentlich tun es alle und warum nicht und ja, aber da steht eine Zahl 50. Und wenn man dich erwischt oder mich, wenn das nicht das Messgerät defekt anleitet in dem Moment, ja, dann ist unsere Schuld dann nachgewiesen. Und wir sind schuldig. Schuld gibt es aber auch vor Gott. Denn Gott ist der Schöpfer. Er ist der Ursprung. Er ist der, der am Anfang war. Und er hat die Welt und das Universum geschaffen für sich selbst. Und die Menschen geschaffen, damit sie mit ihm Gemeinschaft haben können. Und da gibt es eine Gerechtigkeit. Gott ist absolut gerecht und deswegen hat er auch das Gesetz gegeben und die Linien gezogen. In allen Bereichen, im moralischen Bereich, in der Gesellschaft, aber vor allem auch mit sich selbst, in Bezug auf die Beziehung zu Gott selbst. Und wer die Linie überschreitet, der ist vor Gott schuldig. Nehmen wir einmal die 10 Gebote. Das ist so eine Zusammenfassung, im ganz kleinen, nur 10 Gebote, nicht 100, 10. Und von diesen 10 Geboten, die Gott den Menschen gegeben hat, sind die ersten Gebote auf die Beziehung ausgerichtet, nämlich zwischen dem Menschen und Gott. Was ist das erste Gebot? Wer erinnert sich? Das erste von den 10 Geboten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst nur mit mir eine exklusive Beziehung aufbauen. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist ein Gesetz. Und wenn Gott nicht dein Gott ist, wenn Gott nicht mein Gott ist, dann bin ich schuldig vor ihm. Denn dazu bin ich erschaffen worden, dass er Gott sein kann. Und wenn er Gott ist, dann soll ich mich ihm stellen, ihm dienen und sein Wort, sein Wille, ihn selber und seine Liebe und alles, was er ist, in mein Leben aufnehmen und ihm dankbar sein. Du sollst dir kein Bildnis machen. Mache dir kein Bild von Gott. Mache dir keine Götzen. Diene nicht irgendeinem Götzen, einem Ersatz für Gott. Bitte ersetze mich nicht mit anderen Dingen. Ich will der Herr, dein Gott sein. Und so bitte baue dir nicht deine Götzen selber zurecht. Das kann deine Arbeit sein, das kann dein Geld sein, das kann deine Macht sein, es kann dein Hobby sein, alles kann ein Götze werden, dem du deine Zeit gibst, deine Liebe gibst, dem du von Herzen dann dienst. Das sind Götzen, Götzen, irgendwelche Gottesersatzmittel. Und dann sagt Gott, ich habe einen Namen und ich will nicht, dass du diesen Namen missbrauchst. Ich will, dass du meinen Namen ehrst. Ich will, dass du meinen Namen anrufst, dass du zu mir betest und mich mit meinem Namen nennst. Und was hat der Mensch gemacht? Habe ich selber auch oft gemacht zu meinen ungläubigen Zeiten. Ich habe den Namen Gottes geflucht. Missbraucht zu irgendwelchen Dingen. Man hat das einfach so gemacht in einer Routine. Man hat das gehört von anderen und hat selbst damit begonnen. Und diese ganze Flucherei, wisst ihr, wie man in Italien, dort wo wir wohnen, da wird geflucht. Da gehen die Leute am Sonntag in die Kirche und sagen, sie glauben Gott, dann gehen sie von der Kirche heraus und dann kommen dir Flüche von, es ist furchtbar, was die gegen Gott sagen. Also wenn man ihre Familie so betiteln und benennen würde, wie sie Gott benennen in ihren Flüchen. Aber die Leute finden sich nicht schuldig. Das macht man einfach so. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und dann hat Gott dem Menschen gesagt, schau mal, ich gebe dir 6 Tage. 6 Tage, du kannst arbeiten, du kannst alles tun, was du gut findest und arbeite. Das ist gut. Aber einen Tag möchte ich haben von deiner Zeit. Ich möchte einen Tag haben in der Woche, einen Tag sollst du mir widmen und du sollst für mich da sein, du sollst beten, du sollst mein Wort hören, du sollst mir deine Zeit schenken. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben und Gemeinschaft bedeutet jemandem Zeit schenken, Interesse geben, aufmerksam sein. Das sind die Linien, die Gott gestellt hat, bevor er noch gesagt hat, du sollst nicht töten und du sollst nicht stehlen und du sollst nicht ehebrechen. Er hat den Menschen gesagt, du sollst mit mir eine Beziehung haben. Und wenn wir mit Gott keine Beziehung haben, dann sind wir vor Gott schuldig. Es ist so. Und Schuld ist etwas, was der Mensch mit sich trägt. Und was der Mensch unbedingt bereinigen soll. Denn es gibt einen Ausweg aus Schuld und Sünde. Nun, wir haben in erster Linie haben wir Schuld vor Gott. Die ganze Welt sei schuldig vor Gott. Denn wir sind Sünder. Wir haben uns von Gott abgelenkt, abgewandt. Wir haben jeder seinen eigenen Weg gewählt. Wir haben ihn auf die Seite gestellt. Wir haben anstatt Gott zu dienen, uns selbst gedient. Wir haben eigentlich uns selbst angebetet. Wir haben nur uns selbst gefragt, was will ich? was möchte ich tun, was ist für mich wichtig, anstatt zu fragen, Gott, was möchtest du? Gott, was willst du? Ich möchte dich lieben, ich möchte dir gehören, du bist mein Gott. Nein, der Mensch, er betet sich selbst an. Nun, es gibt einen Vers, wo wir auch gut verstehen, was Schuld bedeutet in Bezug auf das Leben untereinander, unter den Mitmenschen. Und der steht geschrieben im 3. Mosebuch im Alten Testament, und da wollen wir doch einmal die Stelle lesen miteinander. 3. Mose, Kapitel 5, da sind die Gesetze geschrieben im Alten Testament. Und in diesen Gesetzen sehen wir doch die wichtigen Grundsätze, die Gott gegeben hat, damit der Mensch aus seiner Not erlöst und befreit werden könnte. Aber das Erste ist eben doch, dass er seine Schuld einsieht. 3. Mose 5, ab Vers 4, wollen wir lesen. Wenn jemand schwört, indem er unbesonnen mit den Lippen redet, Böses oder Gutes zu tun, nach allem, was ein Mensch mit seinem Schwur unbesonnen reden mag, und es ist ihm verborgen, erkennt er es, so ist er schuldig in einem von diesen. Und es soll geschehen, wenn er sich in einem von diesen verschuldet, so bekenne er, worin er gesündigt hat, und er bringe dem Herrn sein Schuldopfer für seine Sünde, die er begangen hat. Dann kommt, was er dem Herrn für ein Opfer bringen soll, nämlich Tiere von Kleinvieh, von Schafen, von Ziegen und so weiter. Er soll das Tier dem Priester bringen zur Sühnung für ihn wegen seiner Sünde. Das war im Alten Testament so üblich. Da hat sich ein Mensch versündigt. Irgendwann einmal hat er sich seiner Schuld gegenübergestanden und dann hat er einen Ausweg gesucht und der Ausweg war, es muss jetzt diese Schuld gesühnt werden. Und um es diese Schuld zu sühnen, musste entweder der Sünder sterben oder ein anderer musste sterben an seiner Stelle und das waren die Opfertiere. Die Opfertiere, das waren eben diese stellvertretende, das war dieses stellvertretende Sterben für den Sünder. Und wie viele von diesen Tieren gestorben sind im Alten Testament, das sind Flüsse von Blut geflossen, damals im Tempel von Jerusalem. Jeden Tag wurden Schafe, wurden Ziegen, wurden Rinder, wurden irgendwelche Tiere geopfert auf dem Altar, noch und noch und noch. Und wie viele haben ihr Leben gelassen von diesen Tieren, weil sich die Menschen versündigt hatten und weil das Prinzip der Sühne so eingerichtet war, dass Schuld nur vergeben werden konnte durch den Tod, durch das Vergießen des Blutes von einem Unschuldigen. Denn die Tiere hatten keine Schuld. Diese Ziegen, diese Schafe, diese Rinder, diese verschiedenen Opfer, die es damals gab im Alten Testament, diese Tiere waren unschuldig. Sie starben anstelle des Schuldigen. Und so wurde es von Mose eingeführt und so wurde es gehalten bis zum Jahr 70 nach Christus, bis der Tempel zerstört wurde von den Römern. Hier sehen wir in diesen Versen, dass der Mensch sich häufig verschuldet oder versündigt seinen Mitmenschen gegenüber, wenn er unbesonnen redet mit seinen Lippen. Und wahrscheinlich ist es der Punkt, wo wir uns am meisten versündigen und verschulden, unseren Mitmenschen gegenüber. Nicht, dass wir sie belügen oder bestehlen oder dass wir ihnen vielleicht Unrecht antun im sittlichen Bereich, Am allermeisten versündigen wir uns vor unseren Mitmenschen durch unser Reden, durch unsere Zunge, unsere Lippen, das unbesonnene Reden vor den Mitmenschen. Dass wir sogar manchmal schwören, dass wir manchmal sagen, ich verspreche dir, und man das hoch und heilig verspricht und dann den Schwur und das Versprechen bricht. Hier steht geschrieben, wenn ein Mensch mit einem Schwur unbesonnen redet und es ist ihm verborgen, aber dann wird es ihm offenbar, er erkennt es. Er ist schuldig. Er ist schuldig. Und wie oft sind wir schuldig geworden unseren Mitmenschen gegenüber? Eben weil wir durch das Reden unseres Mundes, durch unsere Lippen, unbesonnen, auch ungerecht geredet haben. Wir meinen manchmal unser Reden den ganzen Tag, das sei irgendwie so eine kleine Schweiz, Neutralität. Da darf keiner dreireden oder es sei eine Angelegenheit der Privacy. Das geht nur mich etwas an, was ich rede den ganzen Tag. Stimmt nicht. Vor Gott ist jedes Wort, das wir sprechen, das wir sagen, ein anderes sagen. Es ist von ihm nicht nur gehört, es ist auch von ihm in ein Buch geschrieben. Alle Worte, auch die unnützen Worte, werden einmal beim ewigen Gericht offenbar werden und jeder wird bekommen, was ihm gebührt. Und man stelle sich einmal diesen Berg von Schuld vor, die wir auf uns geladen haben, allein nur durch unseren Mund, Tag für Tag. Wie oft haben wir doch Menschen verletzt, weil wir etwas sagten. Und dann unsere Verbindlichkeit nicht eingehalten haben. Wie oft haben wir das Interesse anderer einfach missachtet, obwohl wir Dinge versprochen und gesagt haben. Wie oft haben wir es absichtlich getan, das ist noch schlimmer. Wie oft haben wir es fahrlässig getan, das ist auch schlimm. Wie oft haben wir Menschen verletzt? Wie oft haben wir Herzen zerstört? Wie oft haben wir Menschen geschädigt? Wie oft haben wir Menschen wirklich zutiefst verletzt durch unsere Schuld? Und dann, was haben wir gemacht? Wir haben es einfach aus dem Staub gemacht. Und haben irgendwie gemeint, da wächst Gras über die Sache mit der Zeit. Die Leute kommen schon wieder zurecht. Und heute gibt es doch viele Menschen, die zu tun haben und immer noch leiden, weil irgendwelche Menschen in ihrem Leben, häufig ist das schon ganz früh so, denn eines kann ich euch sagen, es wird viel, viel gesündigt den Kindern gegenüber. Und was für ein Vorrecht, wenn Kinder eine schöne Familie haben. Stimmt das, gell? Ihr habt doch eine schöne Familie, ihr zwei. Ja? Da sind wir doch sehr, sehr dankbar für den Papa und die Mama, die euch von Herzen lieb und gern haben. Aber da gibt es so viele, wo dem eben nicht so ist. Wie viel wird in dieser Welt gesündigt, den Kleinsten gegenüber? Wie kann ein Mensch behaupten, er habe keine Schuld? Wie kann das sein? Eigentlich müssten wir doch alle jetzt weinen und uns beugen vor Gott und eigentlich sagen, oh Gott, ich bin ein Sünder, ich brauche jetzt einen Ausweg. Und jetzt komme ich zu einem Wort, das ganz wichtig ist in der Bibel. Und das Wort heißt Erlösung. Erlösung. Wisst ihr, als ich damals noch nicht gläubig war, ich war ein junger Mann, ich war so gegen die 18 Jahre alt, ich bin nicht in einem christlichen Zuhause aufgewachsen. Ich habe viel Schuld gesehen in meiner Familie. Schuld. Mein Vater war ein Alkoholiker und er kam oft nach Hause betrunken, hat meine Mutter geschlagen. Wir haben sie schreien gehört im anderen Zimmer. Und am anderen Morgen haben wir sie gesehen mit dunklen Flecken im Gesicht herumlaufen. Sie ist schlussendlich hysterisch geworden, sie hat psychisch sehr gelitten. Und wie sie das alles ausgehalten hat, das wissen wir auch nicht. Meine Mutter ist in Österreich geboren als ein Waisenkind. Und als die Russen in der Steiermark einmarschierten, da war sie 16 Jahre alt. Sie hat uns nie gesagt, was da geschehen ist. Sie hat nie darüber gesprochen. Man stelle sich einmal die Schuld vor, die auf einen Menschen gelegt worden ist und dann der Mensch, weil er mit der Schuld der anderen nicht umgehen kann, selbst Schuld auf sich lädt, weil er nicht damit umgehen kann. Und so leben wir doch unser Leben schlussendlich. Auf der einen Seite bekommen wir was ab von der Schuld der anderen. Und auf der anderen Seite sind wir doch die Täter, nicht nur die Opfer, die dann wiederum anderen Schuld auferlegen. Und so sind wir Menschen in unserem Leben miteinander durch nichts anderes, zu nichts anderes tauglich und fähig, als einander weh zu tun und schuldig zu werden. Das ist doch unser Leben als Menschen. So, und jetzt kommt Gott und sagt, du brauchst Erlösung. Und das war ein Wort, das konnte ich nicht verstehen, als damals die ersten Christen mit mir redeten über Jesus. So, die redeten immer über Erlösung, Erlösung. Und ich sagte denen immer, was redet ihr über diese Erlösung? Ich muss doch von nichts erlöst werden, ich bin doch kein Sklave. Ich bin nicht gefangen, ich bin in keinem Gefängnis. Ich brauche doch keine Erlösung, wovon? Ja, und dann habe ich mich gestellt der Gerechtigkeit Gottes. Und als ich dann meine Schuld vor mir sah, ist mir die ganze Sache dann schon klar geworden. Ich brauche Erlösung von meiner Schuld. Aber wenn du die Schuld nicht einsiehst, dann wirst du auch keine Erlösung brauchen. Dann ist das für dich ein Fremdwort. Die Bibel redet von Erlösung, weil die Bibel den Menschen für schuldig hält. Er ist vor Gott schuldig. Er hat Gott gegenüber Schuld auf sich geladen, bis zum Kreuz. Bis zur Kreuzigung Jesu. Er hat Schuld auf sich geladen vor seinem Gott. Und er ist schuldig geworden auch seinen Mitmenschen gegenüber und vor allem und in erster Linie durch die Worte. Durch das unbesonnene Reden von einem jeden von uns. Jetzt brauchen wir Erlösung und Vergebung. Und was sagt dieses Wort? Wird es ihm bewusst, hat er es erkannt, worin er gesündigt hat, er bringe dem Herrn sein Schuldopfer für seine Sünde. So, das war der Ausweg. Da gab es im alten Israel dieses System, wenn du schuldig bist, bring ein Tier, geh zum Tempel und das Tier soll sterben an deiner Stelle. Du wirst deine Hände auf das Tier legen, und du wirst deine Sünde bekennen und das Tier wird sterben. Und wenn Blut fließt, dann wird deine Sünde vergeben werden. Jetzt sagt viel später der Apostel Paulus im Hebräerbrief, dass Jesus gekommen ist und nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut in den Tempel getragen hat, natürlich im ideellen Sinne, er ist am Kreuz gestorben. Er hat sein Blut vergossen, aber er wird genannt das Lamm Gottes. Das ist das Opfertier Gottes. Er ist das Schuldopfer geworden für meine, für deine Sünde. Er ist ein für allemal vor Gott getreten, in sein Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte, nicht das Blut von Böcken und Stieren, Und die Asche einer jungen Kuh kann uns reinigen von unserer Schuld, sondern nur und viel mehr das Blut des Christus, der sein Leben hingegeben hat am Kreuz, eben gerade um das Problem unserer Schuld anzugehen. Er starb für mich. Er starb für dich. Er starb, weil wir, du und ich, schuldig sind vor Gott, er. Wisst ihr, damals, als Jesus anfing zu predigen, da ging er zum Jordan, in diesen Fluss, und da war Johannes der Täufer und der predigte und der war gewaltig. Und er predigte Buße. Und er predigte Buße. Und die Sünder, die stiegen in das Wasser und ließen sich taufen, indem sie ihre Sünden bekannten. Und das ist so wichtig. Das ist, die Menschen haben sich ihrer Sünde gestellt, ihrer Schuld gestellt. Sie haben sie bekannt und sich taufen lassen. Aber dann kam Jesus. Und er hat sich auch taufen lassen. Aber er hatte keine Schuld. Der Jesus von ihm wird gesagt, Sünde war nicht in ihm. Und Pilatus hat es mehrere Mal gesagt, als die Leute wollten, dass er ihn verurteilte. Er sagte wiederholt, ich finde an ihm keine Schuld. Das ist ein unschuldiger Mensch, er hat nichts Böses getan. Und Pilatus hätte ihn freisprechen müssen. Und weil er es nicht getan hat, hat Pilatus Schuld auf sich geladen, obwohl er seine Hände lange dann gewaschen hat. Ich wäsche meine Hände in Unschuld. Seht ihr zu. Und das ist genau der Weg, wie der Mensch mit seiner Schuld umgeht. Er wird schuldig und schiebt sie einfach ab auf die andere. Ich bin fein raus. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Und du kannst deine Ewigkeit, deine Hände in Unschuld waschen. Wenn du schuldig bist vor Gott, wirst du schuldig sein. Und das ist ganz ernst. Und wir sollten uns wirklich dieser Tatsache einmal wirklich stellen. Wir sollten unsere Oberflächlichkeit in dieser Hinsicht einmal wirklich verleugnen. Und sagen, das ist eine ernste Sache. Aber da war noch ein anderer, der war auch schuldig. Und das war Judas. Judas hatte Jesus verraten für 30 Silberstücke. Und er ging zu den Feinden hin und sagte ihnen, ich werde ihn euch überliefern, ich werde euch zeigen, wo er sich befindet. Ihr könnt ihn gefangen nehmen, ich weiß, wo er sich aufhält. Ich kenne seine Geheimnisse. Judas ist schuldig geworden durch das unbesonnene Reden seiner Lippen. Aber es waren nicht nur seine Lippen, es war sein böses Herz. Natürlich war das ein Betrug, es war ein Verrat, es war ein großes Unrecht und er bekam Geld für sein Unrecht. Häufig ist Schuld, hat Schuld etwas zu tun, auch mit Bereicherung. Man will irgendwie etwas bekommen, was mich bereichert. Das kann Geld sein, aber manchmal sind die Menschen einfach auch darauf aus, irgendwie geliebt zu werden und sich dann in Beziehungen einlassen, die ungerecht sind. Männer mit Männern, Frauen mit Frauen oder mit verheirateten Menschen oder mit irgendwelcher Unzucht oder andere Dinge. Warum? Man will Befriedigung, man will endlich einmal das Gefühl haben, geliebt zu sein und man begeht ein Unrecht, man wird schuldig. Judas, er hatte Jesus verraten für 30 Silberstücke, aber dann bekam er Gewissensbisse. Er hatte ein schlechtes Gewissen. Und was machte er dann? Er nahm das Geld und ging zurück zu denen, von welchen er das Geld empfangen hatte, zu den Feinden Jesu, und wollte ihnen das Geld wieder geben. Er wollte seine Schuld anders angehen als Pilatus. Pilatus hat einfach seine Hände gewaschen. Judas hat das anders gemacht. Er wollte die Schuld ungeschehen machen. Ich gebe euch das Geld zurück und die Sache ist wieder wie vorher. Geht nicht. Erstens einmal konnte er das nicht. Und zweitens haben die Leute ihm gesagt, siehe du zu, mit deinen Schuldgefühlen wollen wir nichts zu tun haben. Wir haben jetzt unser Ziel erreicht. Und dann ging Judas hin und hat sich selbst erhängt, weil er mit seiner Schuld nicht umgehen konnte. Er ging nicht zu Jesus. Wäre er zu Jesus gegangen, hätte er vor dem Herrn Jesus geweint. Der Jesus wollte ihn gewinnen, auch im letzten Moment. Er sagte ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Freund hat er ihn genannt. Die Liebe des Herrn Jesus zu ihm war ungebrochen. Natürlich wusste der Herr, dass die Schriften erfüllt werden würden, aber das ist eine andere Dimension. Es gibt eine Dimension, das ist seine Liebe. Und es gibt eine andere Dimension, das ist seine ewige Vorhersehung. Judas, er konnte mit seiner Schuld nicht umgehen. Petrus hat das anders gemacht. Der hatte sich auch versündigt und Schuld auf sich geladen. Dreimal hat er gesagt in der Runde, ich kenne ihn nicht. Das ist auch Schuld. Das ist Feigheit. Das ist eine nicht entsprochene Verpflichtung, eine Verbindlichkeit nicht nachkommen, wenn man den Herrn Jesus verleugnet, wenn man sich nicht zu ihm stellt, denn wir sind doch mit ihm verbunden und jedes Mal, wenn wir feige sind und lieber den Schwanz einziehen und vor den Menschen nicht Farbe bekennen und nicht sagen, ich glaube an Herrn Jesus aus Angst, haben wir Schuld auf uns geladen, vor Gott, aber auch vor den Menschen. Das ist ganz ernst. Das ist ganz ernst. Und deswegen müssen wir diesen Aspekt schon ernst nehmen und dürfen ihn nicht verniedlichen oder kleinreden. Und Schuld kann nur vergeben werden. Aber wie sind wir froh, dass wir einen Gott haben, der einen Ausweg, eine Erlösung aus dieser Schuldfrage und aus unserem Schuldigsein gefunden hat. Und es ist eben der Herr Jesus. Er starb am Kreuz für meine Schuld. Sünde bewirkt immer Schuld. Und der Jesus ist gestorben am Kreuz und hat alle meine Sünden auf sich genommen. Zwei Dinge müssen wir tun, wenn wir diese Erlösung erfahren wollen. Erstens, wir müssen Schuld bekennen. Beim Namen nennen. Beim Namen nennen. Schuld hat immer einen Namen. Wenn wir es ernst meinen, dann sollen wir den Schuld beim Namen nehmen. Nicht wie jener Bauer, der einmal bekannte, ich habe einen Strick gestohlen. Und vergessen hat zu sagen, dass am Ende des Stricks noch eine Kuh war. Also wenn wir schuldig geworden sind, sollten wir nicht eine halbe Wahrheit sagen, sondern die Sache beim Namen nennen. Ich bin in diesem Punkt schuldig geworden, in diesem Punkt. Und die Sünde hat einen Namen. Bekennen heißt das tun. Das tut uns weh, das demütigt uns, aber das ist gut. Das sollen wir tun, vor Gott und den Menschen. Denn wisst ihr, demütig sein ist immer einfach. Wenn es nicht konkret wird. Aber wenn die Sachen dann konkret werden, dann wird Demut eine ganz schwierige Angelegenheit. Und das Zweite ist, nach dem Bekennen der Schuld sollten wir den Herrn Jesus anrufen als unseren Erlöser. Als das Schuldopfer, das für uns gestorben ist am Kreuz auf Golgatha, der sein Leben gelassen hat dort, und sein Blut vergossen hat für uns. Es gibt keine andere keinen anderen Weg aus Schuld und Elend. Nur das Kreuz Christi. Wir sollten aufhören, wirklich die Linien einfach zu versetzen, je nach Belieben. Und uns herauszureden, uns selbst zu rechtfertigen, uns selbst zu entschuldigen. Es gibt einfach keine Entschuldigung, sondern wir sollten doch vielmehr einfach die Farbe bekennen und sagen, ich bin ein Sünder. Ich brauche Jesus. Er ist für mich gestorben am Kreuz. Ja. Wenn ein Sünder das erkennt, dann kann er gerettet werden. Jemand hat einmal gesagt, ist es schwer, einen Menschen von seiner Sünde zu erretten? Nein, es ist schwer, ihn davon zu überzeugen, dass er schuldig ist vor Gott. Aber wenn jemand das erkannt hat, dann darf er von Herzen die Erlösung annehmen. Und er wird von Gott geliebt und es wird ihm vergeben werden. Und wenn Gott vergibt, dann vergibt er ganz. Gott macht keine halben Sachen. Wenn er dich liebt, liebt er dich ganz. Und er liebt dich. Und wenn er dir vergibt, vergibt er dich ganz. Aber mach es du auch so. Deinen Part. Bekenne deine Sünden ganz. Nenne die Sache beim Namen. Nimm es ernst. Bekehre dich von ganzem Herzen zum Herrn Jesus. Nimm seine Erlösung an. Und geh den Weg mit Gott. Von ganzem Herzen. Keine halben Sachen. Wollen wir noch beten miteinander? Wollen wir aufstehen dazu? Und wenn jemand auf dem Herzen hat, den Herrn Jesus anzurufen, dann bitte aufstehen.